Und so schnell sind wir schon bei dem dritten der drei Teile und damit auch dem Abschluss der Weltgeschichte. Wir sind in dem zweiten Teil heute Morgen ja bis kurz vor der Wiederkunft gekommen. Wir haben uns angesehen, wie es in der Christenheit aussieht. Wir haben über die großen Herausforderungen gesprochen, geistlicher Natur, die falschen Propheten, falsche Christusse, die Gesetzlosigkeit, die angemaßt göttliche Autorität des Menschen, der Sünde, der das Gesetz verändern würde und dass weite Teile der Christenheit dem leider folgen werden. Was wir uns jetzt noch ansehen wollen miteinander, Rückschau können wir übergehen, ist ja noch nicht lange her. Wir schauen uns an, was Gott tut, um dem zu begegnen. Nur die schlechten Zustände, es wäre frustrierend, nur das zu sehen. Wir gucken uns jetzt an, was hat Gott als Lösung für dieses große Problem vorgesehen. Gottes letzter Aufruf in Offenbarung 14. Offenbarung 14 finden wir das, was er weit als die ernsteste Warnung, die jemals Sterblichen übergeben wurde, bezeichnet. Und wenn wir die Bibel durchgehen, so haben wir viele Gerichtsbotschaften hier und da. Da wird dann Gefangenschaft angekündigt, zum Beispiel, bevor Nebukadnezar kommt. Eine endgültige Wegführung, bevor die Assyrer kommen. Da wird angekündigt, Israel müsste in Ägypten für einige Jahrhunderte leben. Verschiedene Dinge, die schwer sind. Aber was wir hier haben, geht viel weiter. Die anderen Gerichtsbotschaften befassen sich mit dem Irdischen. Das Volk Gottes würde diese oder jene Drangsal betreffen. Was diese Botschaften hier als Ausblick haben, ist, wer jetzt nicht Acht gibt, wird nicht nur in Gefangenschaft geführt, aus der seine Wiederkehr gibt, sondern der wird in den ewigen Tod geführt, aus dem es keine Wiederkehr gibt. Und damit ist es das Ernsteste, das Strengste, was die gesamte Bibel auf Lage hat, konzentriert in der Botschaft von drei Engeln. Schauen wir uns mal dazu die Einleitung an, Vers 6. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme. Und dann kommt die erste Engelsbotschaft. Was in dieser Einleitung auffällt, ist ein Begriff, den wir sonst so nirgends in der Bibel vorfinden. In der Kombination. Das ewige Evangelium. Evangelium kommt oft vor. Aber nie in der Kombination ewig. Nur hier. Das ewige Evangelium. Warum wird es hier so bezeichnet? Wenn doch eh jeder weiß, worum es geht. Das Evangelium muss halt verkündigt werden. Das ist ja nun auch nichts Neues. In Matthäus 28 sagt Jesus, als sozusagen seine letzten Worte an die Jünger, sie sollen in alle Welt gehen und das Evangelium allen Völkern verkündigen. Hier hören wir von dem Gleichen wieder. Noch mehr betont, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Das ewige Evangelium. Die Zeit, in der diese Botschaft erstmals gegeben wurde, wir können nahtlos anknüpfen an das, was wir heute Morgen gehört haben, ist im 19. Jahrhundert. Die erste Engelsbotschaft, zu der wir gleich kommen werden, spricht von der Stunde des Gerichts. Das ist 1844, wie man Grundlage von Daniel 8, Vers 14 dann berechnen kann. Die Zeit haben wir jetzt dafür nicht, wir nehmen das mal als gegeben. Wir sind hier in der Mitte des 19. Jahrhunderts und Jesus muss durch den Engel das, was er seinen Jüngern schon sagte, noch einmal wiederholen. Da drängt sich die Frage auf, was bitteschön ist denn in der Zwischenzeit, in den 1800 Jahren geschehen, wenn das jetzt noch einmal kommt? Ich glaube, die Antwort ist genau diese Kombination der beiden Wörter, ewiges Evangelium. Da wurde ja schon was verkündigt. Das Evangelium ist in die Welt gegangen, aber es war ein katholisches Evangelium oder ein protestantisch geprägtes Evangelium oder etwas anders gelagertes, ein temporäres, ein angepasstes. Aber nicht das Original, nicht das ewige, unverfälschte. Das muss jetzt noch überall hin. Und das bedeutet auch, wenn da alle Nationen, Stämmen und Sprachen und Völker gemeint sind, dann geht es eben auch um die Gebiete, wo es schon ein Evangelium gibt. Es muss das Upgrade sozusagen her. Die Reformation muss bis zum Ende geführt werden. Da fehlt noch was. Und das, was fehlt, das haben wir jetzt in der ersten Engelsbotschaft. Bevor wir sie lesen, und ich gehe davon aus, ihr kennt sie ja eh schon, ich überrasche euch jetzt nicht damit, aber vielleicht überrasche ich euch mit folgendem Gedanken. Wenn das ewige Evangelium verkündigt wird und ihr müsstet jetzt die Botschaft dieses ersten Engels schreiben, was stünde denn da drin? Ganz bestimmt irgendetwas vom Kreuz, oder? Von der Auferstehung, von der Himmelfahrt. Irgendetwas, was dort in Jerusalem geschehen ist, als Jesus da war. Aber die erste Engelsbotschaft, so kurz sie ist, ich habe hier nichts gekürzt, besteht auf dieser Folie gerade mal aus 4 Zeilen. Es sind nur die folgenden Sätze. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wir hören nichts vom Kreuz, wir hören nichts von der Auferstehung. Wir hören auch nichts von der Himmelfahrt. Wir hören nichts von dem ewigen Reich, das Jesus aufrichtet. Wir hören von 2 Dingen. Das Gericht und die Schöpfung. In dieser Zeit macht das absolut Sinn. Das ist genau das, was damals, als es gegeben wurde, bis in die heutige Zeit, bis hin zur Wiederkunft, das religiös problematische Thema ist. Menschen nennen sich Christen, schlagen ihre Bibeln auf und sagen, ich glaube an das, was da drin steht, lesen die ersten beiden Kapitel und sagen, das ist reine Mythologie. Das ist bildhaft, das ist nicht wahr. Und das kam genau in der Hälfte, in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Wisst ihr, wann Charles Darwin sein Manuskript für Origin of Species, womit er die Theorie dann bekannt gemacht hat? Es gab ja schon andere Vordenker vorher. Aber er hat das Ganze mit seinen Beobachtungen, die er gemacht hat, so gut verknüpft und so überzeugend formuliert, dass man sagt, als dieses Werk veröffentlicht wurde, hat die Evolutionstheorie ihren Siegeszug angetreten. Wisst ihr, wann er die geschrieben hat? 1844. Ausgerechnet 1844. Er hat es aber noch nicht veröffentlicht in dem Jahr. Also nicht verwundern, wenn ihr das Ganze googelt, werdet ihr nichts von 1844 so leicht finden. Da muss man eine Biografie nachlesen. Diese Botschaft in genau dieser Zeit ist also genau das, was die Leute hören mussten. Vorher wäre das zu früh gewesen. Vorher würde das bedeuten, Eulen nach Athen tragen. Die Leute wussten, dass Gott der Schöpfer ist. Aber jetzt hat man das nicht mehr geglaubt. Es muss also neu verkündigt werden. Und wie passiert das? Wir verkündigen diese erste Engelsbotschaft nicht nur, indem wir sie lesen, wie hier und was dazu sagen, sondern indem wir Woche für Woche den Sabbat halten. Den Sabbat kann man astronomisch nicht erklären. Die Monatsabfolge und die Jahresabfolge und Länge, das kann man alles gut erklären aufgrund der Gestirne, die in unserem Sonnensystem unterwegs sind. Die Woche nicht. Dass es ein 7-Tages-Rhythmus ist und nicht 10 oder 5 oder irgendwas Beliebiges, ist nicht anders erklärbar als durch die Schöpfung. Und wenn wir sagen, wir halten den 7. Tag als den Sabbat, wie er bei der Schöpfung eingesetzt wurde, bekunden wir damit jedes Mal wieder, jede Woche wieder neu, ich glaube an einen Schöpfer und nicht an irgendeine Willkürlichkeit. Es ist nicht einfach von Menschen festgelegt, ich halte mich an das Gebot, das der Schöpfer gegeben hat. Achtet auch, das 4. Gebot sagt ja, gedenke des Sabbattages, und dann wird uns gesagt, denn Gott hat gemacht Himmel und Erde und Meer. Das stimmt genauso überein wie das, was wir hier haben. Ja? Das ist also ein Hinweis auch an den Sabbat. Schöpfung ist eine wichtige Botschaft, genau in dieser Zeit wichtig und relevant geworden und wird bis zur Wiederkunft bleiben. Die andere wichtige Botschaft, die von den anderen Kirchen, wo es ein Evangelium schon gibt, auch vernachlässigt wird, seit dieser Zeit, vielleicht kann man auch sagen schon vorher, ist das Gericht. Das Gericht, das hier gehalten wird, ist das Gericht, in dem gerechtfertigt wird. Es ist keine Botschaft, in der den Menschen noch ein letztes Mal mit Feuer und Schwefel gedroht wird, damit sie sich endlich entscheiden. Das Gericht, das hier beginnt im Himmel und das wir verkündigen sollen, ist das Gericht, das zugunsten der Heiligen gehalten wird. So heißt es in Daniel 7,22. Das Gericht für die Heiligen. Mit anderen Worten, das ist die letzte Einladung. Wir sagen den Leuten, jetzt ist die Gnadentür noch offen. Jetzt ist Jesus noch tätig im himmlischen Heiligtum. Er tritt ein für euch als Anwalt. Lasst euch retten, bevor es zu spät ist. Warum wurde beides hier so miteinander kombiniert? Einerseits Schöpfung, beziehungsweise Sabbat, beziehungsweise Gesetz, die 10 Gebote und das Gericht, weil die 10 Gebote der Maßstab eben dieses Gerichtes sind. Das ist untrennbar verbunden miteinander. Wenn wir verkündigen, da oben findet gerade Gericht statt und jeder von uns wird in diesem Gericht behandelt werden, dann drängt sich die Frage auf, nach welchem Gesetz werde ich beurteilt? Und dann sind wir bei den 10 Geboten und damit bei dem einen Gebot, das die Christenheit heute nicht mehr hält. Im 4. Gebot. Deshalb passt das auch von dieser Mischung her so perfekt zusammen. Es sind genau die Dinge, die fehlen, seit genau dieser Zeit, bis heute, bis zur Wiederkunft, und sie hängen so eng miteinander zusammen. Deshalb macht das Sinn, auch wenn wir kein Kreuz vorfinden, keine Auferstehung vorfinden. Das sind Dinge, die sind eh selbstverständlich. Das weiß jeder Christ. Darüber brauche ich heute nicht mehr groß predigen. Kommen wir zum nächsten Engel. Der 2. Engel folgte und spricht, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Es kommt das erste Mal hier vor, um ein großes Thema jetzt einfach klein zu halten. Babylon steht für die antichristliche religiöse Bewegung der Endzeit. Babylon ist das, was sich religiös nennt, aber eigentlich alles an Irrlehren, an falschen Propheten und so weiter, in sich vereinigt, um gegen die Wahrheit vorzugehen. Babylon folgt auf die Botschaft vom Sabbat und vom Gericht. Und wir hören, dass die Stadt jetzt fällt. Wegen der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft. Eine baut auf die andere auf. Ihr werdet es gleich bei der dritten wiedersehen. Die dritte baut auf die zweite auf. So wie die zweite auf die erste. Es kommt also erst die Botschaft von dem Gericht und vom Sabbat. Und wer das wider besseren Wissens ablehnt, wird zu Babylon gerechnet. Und was ist die Folge, wenn man zu Babylon gehört? Das kommt jetzt im dritten Engel. Eines nach dem anderen kommt er dort. Eins baut auf das andere auf. Der dritte Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Das wird dann noch bis zum Vers 11 deutlicher ausgeführt. Es geht so weit, dass uns hier beschrieben wird, was die Strafe sein wird, nämlich das Feuer, das vom Himmel fällt, um die Gottlosen zu verzehren. Es geht um die, die das Zeichen an ihre Stirn oder Hand nehmen, das Tier oder das Bild anbeten. Um was geht es dabei? Es ist eigentlich ein großes Thema, man bräuchte viel Zeit, um das zu erkunden. Es gibt aber eine Abkürzung, die uns helfen kann, das in wenigen Minuten klarzumachen, um was es da geht. Wenn es bisher im Zusammenhang der Endzeit um die Frage ging, halte ich Gottes Gesetz oder schließe ich mich der allgemeinen Gesetzlosigkeit an, dann wird es doch hier bei dem Zeichen sicherlich nicht anders sein. Und tatsächlich, wenn man sich fragt, wo ist dort in der Gegend etwas vom Gesetz gesagt, inwiefern hat das mit diesen gleichen Problemen zu tun? Das geht die Gesetzlosigkeit in Überhand, deshalb wird die Liebe in vielen erkalten. Kann ich das hier drin irgendwie erkennen? Dann sehen wir tatsächlich, das ist möglich. Die 10 Gebote sind der Ausdruck des Willens Gottes. Was ist gut und was ist böse? Wenn ich versuche, die zu finden hier, im Kontext der 3 Engelsbotschaft, werde ich tatsächlich fündig und merke, eines von den Geboten, die Gott gegeben hat, wird hier angegriffen. Eigentlich alle, aber eines ganz besonders. Wir haben in den 10 Geboten als erstes: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es geht also um Anbetung. In Offenbarung 13, wo dieses Tier aufkommt, das nicht angebetet werden soll, wenn man erlöst werden will. Dort lesen wir, sie beten den Drachen an. Das erste Gebot ist also gebrochen. Das zweite Gebot besagt, du sollst dir keine Götterbilder machen, bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Was tut das Tier, von dem hier in der dritten Engelsbotschaft die Rede ist? Dieses Tier, beziehungsweise das Bild des Tieres, dem wird Odem gegeben. Und das Bild des Tieres redet und bewirkt, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Na, das haben wir ja gerade in der dritten Engelsbotschaft gehört. Also, dass das zusammenhängt, das ist ganz offenkundig. Götzendienst wird hier eingeführt. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Was hören wir in Offenbarung 13? Was hören wir von dem Tier? Auf seinen Köpfen hat das Tier Namen der Lästerung. Und es öffnet seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen zu lästern. Die ersten 3 Gebote sind gebrochen. Es gibt nur 4 Gebote, die mir sagen, was Gott von mir ihm gegenüber erwartet. Die Gebote 5 bis 10, da geht es um mein Verhältnis mit anderen Menschen. Angefangen von meinen Eltern, über meine Ehefrau bis zu meinem Nachbarn. Da geht es um meine Mitmenschen. Aber die ersten 4 Gebote, die auf der ersten Tafel von den beiden Tafeln standen, die behandeln meine Beziehung zu Gott. Die ersten 3 Gebote werden von dem Tier in Offenbarung 13 systematisch gebrochen. Das vierte Gebot spricht vom Sabbat, aber im gesamten Kapitel 13 und 14 kommt nirgends das Wort Tag vor. Es kommt nirgends das Wort Sabbat vor. Aber der Inhalt des Sabbatgebotes, der Inhalt, der ist da. Ich habe euch das hier folgendermaßen aufgeschlüsselt. Der Sabbat spricht von einem Namen und der Zahl Gottes. In 2. Mose 20, in Vers 10, der 7. Tag ist Sabbat des Herrn, deines Gottes. Genau das haben wir in Offenbarung 13, wo es um das Tier geht, auch. Da gibt es ein Mahlzeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es ist eine Menschenzahl und die Zahl ist 666. Auf der einen Seite Gott, sein Name, seine Zahl. Hier ein Mensch, sein Name, seine Zahl. Das ist schon, wie soll ich sagen, beeindruckend, diese Übereinstimmung hier. Es geht schon mal gegen diesen Aspekt. Kommt der nächste. Im 4. Gebot geht es um Macht über Arbeit und Wirtschaft. Gott nimmt sich diese Macht heraus, diese Autorität und sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du keine Arbeit tun. Er bestimmt also über ein ganz, ganz wichtiges Lebensgebiet unsere wirtschaftliche Kraft. Wann wird gearbeitet und wann nicht? Und genau das passiert dann auch durch das Bild des Tieres, Offenbarung 13. Es macht, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, der das Mahlzeichen hat. Der wirtschaftliche Bereich ist betroffen. Der dritte Aspekt, im 4. Gebot, ist es eine globale Ausdehnung. Es gibt keine Ausnahmen für dieses Gebot. Jeder ist betroffen. Vom Sabbatgebot heißt es, du sollst keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Und in Offenbarung 13 macht das Tier das Gleiche, beziehungsweise das Bild des Tieres. Es bringt alle dahin, die Kleinen, die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Nur die, die dieses Zeichen haben, können wirtschaftlich am Leben teilhaben. Die, die das nicht haben, bei denen wird es so weit gehen, dass sie sogar getötet werden. Also haben wir hier die gleichen Bereiche betroffen, auch wenn das Wort Sabbat nicht vorkommt. Der Sabbat wird ausgehöhlt. Alles, was den Sabbat betrifft, wird angegriffen. Und die Leute werden hier offenbar vor einer Entscheidung stehen, halte ich auch das vierte Gebot oder gebe ich es auf, um weiter wirtschaftlich voranzukommen und einfach religiös keine Repressalien erleiden zu müssen. Bedenken wir noch folgende Verse, die wir nicht in den 10 Geboten finden, aber in der Nähe. In 2. Mose 13, Vers 9 sagt Gott, es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand, ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, das ist die Stirn, damit das Gesetz des Herrn in deinem Munde sei. Es geht um das Gesetz, das Zeichen sein soll auf der Hand oder zwischen den Augen. Und 5. Mose 6, Vers 8, du sollst die Gebote, hier wurden die 10 Gebote gerade wiederholt im Kapitel vorher, du sollst die Gebote als Zeichen auf deiner Hand binden. Sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Ausgerechnet auf der Hand, ausgerechnet auf der Stirn. Das haben wir sonst nur im Neuen Testament in der Offenbarung noch einmal wiederholt. Genau dieser Ort. 2. Mose 31, 13 und 14. Haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und Offenbarung 13, 16. Das Tier gibt ein eigenes Zeichen an Stirn oder Hand. Also wenn wir diese Parallelen hier betrachten, diese weitgehenden Übereinstimmungen, dann muss hier deutlich werden, so meine ich, dann ist es überzeugend, dass es bei dem Zeichen um irgendetwas mit dem Sabbat gehen muss. Und bei der rechten Hand oder bei der Stirn, das muss im Zusammenhang mit genau diesem Gebot stehen. Wie könnte das aussehen? Warum die rechte Hand, warum die Stirn? Die rechte Hand in der biblischen Symbolik steht für die Tatkraft, für Handeln, Handlungen. Wenn es auf der rechten Hand ist, bedeutet das, es wird entsprechend gehandelt werden. Gott will, dass seine Gebote dort auf der Hand sind. Wir sollen danach handeln. Er will aber auch, dass sie auf der Stirn sind. Wofür steht die Stirn? Für die Überzeugung, für das Denkvermögen. Und dass es die Stirn ist und nicht hier hinten oder oben irgendwo, sondern hier vorne gerade die Stirn, bin mir ziemlich sicher, ist ein Hinweis darauf, dass es um die Persönlichkeit geht und das moralische Empfinden. Das sitzt dir gerade hier vorne im Gehirn. Und ausgerechnet dort kommt dieses Zeichen hin. In Offenbarung 13, Vers 16 lesen wir, dass dieses Zeichen an die rechte Hand oder an die Stirn gegeben wird. Das bedeutet offenbar, dass diejenigen, die hier dem Tier folgen und damit letztlich Satan nachfolgen, sich entscheiden können. Entweder sie handeln einfach nur, weil es allgemeine Gesetzeslage ist, weil sie den Verfolgungen entgehen wollen, das wäre die rechte Hand. Oder sie machen es aus Überzeugung. Das wären die religiösen Überzeugungstäter, die wirklich dahinter stehen. Da ist das Zeichen auf der Stirn. Wo ist das Zeichen Gottes? Offenbarung 14, Vers 1. Das Siegel Gottes, nämlich der Name des Vaters und des Sohnes, sind auf die Stirn geschrieben, und zwar nur auf die Stirn. Da hören wir nichts mehr von der rechten Hand. Weil selbstverständlich ist, wenn die Überzeugung davon getroffen ist, also wenn die Persönlichkeit überzeugt ist davon, dann wird das Handeln sowieso auch dementsprechend. In Johannes 15, Vers 10 sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Oder in 2. Johannes 6, das ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Es ist ein sehr wichtiges Thema im Neuen Testament, an vielen, vielen Stellen. Ich habe das nur mal repräsentativ rausgegriffen. Wie könnten wir denn erwarten, dass es am Ende der Zeit um irgendetwas anderes geht als um seine Gebote? Die gesamte Menschheitsgeschichte, die Geschichte des Abfalls, sie beginnt mit dem Bruch eines Gebots. Das Gebot, du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis. Die gesamte Geschichte des Volkes Gottes, die neutestamentliche Geschichte, die Geschichte des Volkes Gottes bis hierhin in die Offenbarung, in die Endzeit, es geht immer um die eine Frage, bist du treu oder nicht? Achtest du auf seine Gebote oder nicht? Entsprechend dürfen wir hier davon ausgehen, dass es ganz genau so ist. Ich habe hier nochmal aufgelistet die ersten 4 Gebote, die die Beziehung zu Gott beschreiben, die anderen 6 Gebote, die die Beziehung zu meinem Nächsten beschreiben. Und der Sabbat, wenn ihr ihn euch anschaut, als 4. Gebot, der Sabbat ist ein Gebot, das irgendwie zwischen beidem steht. Wenn ich Gott liebe, dann handle ich wie er, indem ich am Sabbat ruhe. Aber dieses Gebot sagt auch, dass ich meinen Nächsten ruhen lassen soll. Es verknüpft von daher beide Sphären miteinander, wie kein anderes. Meine Beziehung zu Gott ist davon betroffen, aber auch meine Beziehung zu meinem Nächsten, dem ich an dem Tag Ruhe gönne, wo keiner für mich arbeitet. Nicht mal der Fremdling, der in meinen Toren wohnt, der also meinen Glauben gar nicht hat. Ist also nicht nur für mich gedacht, sondern für jeden, der in meinem Einflussbereich ist. Und damit ist dieses Gebot etwas ganz anderes als alle anderen, die wir hier haben. Darüber hinaus ist es das längste Gebot von den 10 Geboten. Das einzige, in dem wir ein antikes Siegel nachgebildet finden, nämlich der Name, der Titel und das Herrschaftsgebiet Gottes, haben wir nur in diesem Gebot. Und es gibt kein anderes Gebot, auch das muss jeder von euch mal gehört haben, falls es nicht eh schon bekannt ist, es gibt kein anderes Gebot, das öfter von Gott eingefordert wird im gesamten Verlauf des Alten Testaments. Er redet von nichts so oft, dass Israel es bricht und endlich umkehren soll, wie bei der Sabbatheiligung. Wie kann es denn sein, dass wir heute so viele Christen haben, die sagen, es sei nicht mehr relevant, wenn es für Gott so wichtig gewesen ist? Und wenn wir hier, ich lese jetzt nicht mehr, wir hatten den Text ja gerade erst, wenn er doch vorhersagt für die letzte Zeit, dass die Gesetzlosigkeit das große Problem sein wird, dann müssen wir doch sowas erwarten wie die Sabbatfrage. Nur so fügt sich das gesamte Puzzle perfekt zusammen. Und damit kommen wir zur Wiederkunft. Er gibt also nochmal eine große, eine klare Botschaft, und wenn die in alle Welt gegangen ist, wenn jeder sich entschieden hat, dann ist Matthäus 24, 14 erfüllt. Jeder hat die Botschaft vom Reich gehört. Zum Zeugnis für alle Völker. Dann kann das Ende kommen. Und von dem werden wir jetzt reden. Wie sieht das denn dann aus? In 1. Thessalonicher 4 wird uns das Markanteste dieses Tages beschrieben. Und wenn wir nur auf diesen Text achten, ist es praktisch unmöglich, dass wir verführt werden. Ihr wisst vermutlich, Ellen White schreibt im großen Kampf von einer Wiederkunftsimitation. Satan wird in seiner Herrlichkeit, mit seiner Schönheit und mit seinen Engeln zu dieser Erde kommen und so tun, als sei er Christus. Wenn wir nur diesen Text hier kennen, können wir sofort wissen, ob wir es mit Satan oder mit Jesus zu tun haben. Wir lesen hier Folgendes. Wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Ihr seht jetzt eine Menge roter Worte hier, weil hier der Ablauf mit genau diesen Worten markiert wird. Wir kommen niemandem zuvor. Der Herr kommt, der Posaune Gottes, großen Schall herab, jeder wird ihn also hören. Er kommt hierher, jeder wird ihn sehen. Die Toten stehen auf. Auch das wird jeder sehen. Wenn also Satan die Wiederkunft imitiert, dann wissen wir, das ist nicht wirklich Jesus, wenn die Toten nicht auferstehen. Und die Macht dazu hat er nicht. Die Toten werden nicht auferstehen, die Lebenden werden nicht verwandelt. Wenn Jesus wiederkommt, wird aber genau das geschehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Noch ein Merkmal. Wenn Satan wiederkommt, so beschreibt uns Ellen White, wird er auf diese Erde kommen und wird eine ganze Weile hier leben. Ich stelle mir wenigstens einige Wochen, vielleicht einige Monate vor. Sie sagt, er wird genau in der Weise Jesu auftreten. Er wird die Worte Jesu wiederholen, das gleiche Aussehen, die gleiche Stimme. Er wird das, was er damals getan hat, noch einmal tun. Er wird es auch interpretieren, er wird predigen. Und er wird die Leute davon überzeugen, dass in seiner eigenen Autorität der Papst den Sabbat auf den Sonntag verlegt hat. Dass also Jesus dahinter steht und das richtig ist. Wer immer noch die alten Gebote des alten Bundes beachtet, der hat die Gnade des neuen Bundes verspielt und wird das ewige Leben verlieren. So wird die Predigt von diesem Satan sein, der sie als Jesus ausgibt. Er wird auf dieser Erde sein. Hier hören wir aber, Jesus wird diese Erde nicht berühren. Wir werden ihm entgegengerückt werden. Was möglich ist, weil wir einen neuen Körper bekommen, einen himmlischen Leib, mit dem wir dann auch fliegen können werden. Jesus sagte, wir werden sein wie die Engel und die Auferstehung der Toten. Darüber hinaus haben wir heute Morgen gehört, 2. Petrus 3, das Zerschmelzen der Elemente. Die Elemente in der Antike, das sind 4 gewesen, die man kannte oder die man so benannt hat. Das war Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese 4 Elemente, die galten eigentlich als unbrennbar. Luft, Wasser, Erde. Feuer an sich war natürlich Feuer, ist klar, es hat natürlich gebrannt. Aber wenn es so kommt, dass die Elemente zerschmelzen, heißt das, hier passiert etwas ganz Außergewöhnliches, Übernatürliches, nichts bleibt mehr übrig. Das heißt, wenn Jesus auf diese Erde kommt, wird das nicht Wochen oder Monate lang gehen und wird noch gepredigt und Menschen werden sich bekehren. Das passt nicht ins Konzept. So wird es nicht sein, sondern dann ist direkt Schluss. 1. Korinther 15 lesen wir, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Da macht Paulus auch ganz klar, der Zustand der Toten ist das, als was wir es bezeichnen, tot. Da ist nichts mehr. Da wird nicht, wie die Vorstellung bei Katholiken und Protestanten ist, die Seele irgendwo aus dem Weltall geholt, um dann in einen neuen Körper hineinzufahren. Was wäre denn die Seele? Was ist denn da unterwegs, wenn es nichts gibt, worin es wäre? Wir haben diese Vorstellung so in der Bibel ja gar nicht, diese Zweiteilung. Ein Körper, der lebt, ist eine lebende Seele. So einfach ist die biblische Vorstellung. Hier wird ein Körper neu geschaffen werden von Gott mit der Persönlichkeit des Menschen, der vorher verstorben ist. Aber es wird nicht unser Charakter irgendwo rumschweben. Wir können folgende Checkliste zusammenfassen. Erstens, das Evangelium muss zuvor weltweit verkündigt werden. Bevor das nicht geschehen ist, kann die Wiederkunft nicht stattfinden. Ist aber nicht so leicht messbar. Zweitens, weltweit wird es sichtbar sein. Wenn Jesus wiederkommt, brauchen wir keinen, der uns sagt, er ist in der Wüste oder er ist drinnen im Haus. Erinnert euch, Matthäus 24. Jeder wird ihn sehen, jedes Auge. Jeder wird ihn hören. Er wird die Erde nicht mehr berühren. Die Toten werden auferstehen, werden verwandelt, ihm entgegenrücken. Die Lebenden auch verwandelt, ihm entgegengerückt. Das wird man merken, wie viel er um uns herum los sein wird, wenn die Leute aus dem Boden herauskommen, aus den Gräbern. Die Elemente werden zerschmelzen vor Hitze, alle Gottlosen werden sterben und damit beginnt dann auch das Millennium. Das alles passiert an diesem einen Tag. Damit kommen wir auch zum letzten Thema für heute Nachmittag, nämlich dem Millennium. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert, ich erinnere mich, bei mir war das für eine gewisse Zeit so gewesen, dass ich mich fragte, ja, wo sind wir denn jetzt? Wir reden immer davon, wir werden im Himmel sein. Aber in der Offenbarung heißt es, wir sind auf einer neuen Erde. Ging es euch auch schon mal so? Wo sind wir? Im Himmel oder auf der neuen Erde? Wenn wir uns das Millennium anschauen, wird die Frage beantwortet. Während des Millenniums sind wir im Himmel, aber danach sind wir auf der neuen Erde. Also beides ist richtig, je nachdem, welche Zeit man betrachtet. Direkt nach der Wiederkunft werden wir im Himmel sein und werden dort im Himmel eine wichtige Aufgabe ausführen. Während hier auf der Erde, das lesen wir hier in den ersten Versen, auf dieser Erde relative Ruhe herrschen wird, wie es sie seit der Schöpfung nicht mehr gegeben hat. Auf dieser Erde werden keine Menschen mehr sein. Ich lese hier Offenbarung 20, die ersten drei Verse. Ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. So, daher kommt auch der Name Millennium, ist ja eine Zusammensetzung aus zwei Begriffen, 1000 und Jahr. 1000 Jahre wird Satan gebunden sein, im Abgrund. Da gibt es dann auch verschiedene Vorstellungen, ob das irgendwo so eine Art Hölle unter der Erde vielleicht ist. Das ist irgendwo was in einer Grube, in einem Totenreich. Im Englischen wird das hier als Grube übersetzt. Ich glaube, die Antwort, die ist ganz einfach zu finden. Wenn wir uns wieder fragen, wo in der Bibel kommt denn so etwas Ähnliches schon mal vor? Wo wir vielleicht nähere Infos kriegen. Und tatsächlich finden wir, jetzt sind wir ganz am Ende der Weltgeschichte, ganz am Anfang der Weltgeschichte schon einmal diesen Begriff vor. Mit ähnlichen Umständen. In 1. Mose 1, Vers 2 ist die Rede von einem Abgrund. Vor der Erschaffung der Welt. In der deutschen Übersetzung werdet ihr es so nicht vorfinden. Da heißt es die Tiefe, Tehom im Hebräischen. Die Tiefe ist da und der Geist Gottes schwebte dort über dem Wasser. Der Begriff in der griechischen Bibel ist aber der gleiche. Das hier wurde im Griechischen zuerst geschrieben und der gleiche Begriff wurde verwendet. Abyssos. 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war Abyssos, bevor Gott geschaffen hat. Hier ganz am Ende, nachdem die Elemente zerschmolzen sind, nachdem die 7 letzten Plagen über die Erde dahingegangen sind, die ganzen Endzeitereignisse, die diese Welt zerstört haben, sagt Gott wieder, das ist Abyssos. Abyssos wird in 1. Mose dargestellt als Tohuwabohu, wüst und formlos, wüst und leer. Genau das haben wir in dieser Zeit auch wieder. Verwüstet und leer. Deshalb wird dieser Begriff, das passt so wunderbar zusammen, wird dieser Begriff auch genau das bedeuten. Satan ist auf dieser Erde, nicht irgendwo eine extra Grube, das ist gar nicht nötig. Ist auf dieser Erde, er ist dahingehend gefesselt oder gebunden, dass er nicht mehr verführen kann. Warum kann er nicht mehr verführen? Die Gottlosen sind tot, mit denen kann er nichts anstellen und die Gerechten sind im Himmel, ist also keiner mehr da. Und ich sah Thronen und sie setzten sich darauf. Jetzt ist der Blick wieder in den Himmel gerichtet, zu den Gerechten und was sie tun. Sie setzten sich darauf, auf diese Throne, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Beachtet die Wortwahl. Das Gericht beginnt nicht, das Gericht setzt sich nicht neu, das Gericht wird ihnen übergeben. Und wir wissen vom Propheten Daniel, dass es schon länger läuft. Wir können es berechnen und kommen auf das Jahr 1844. Seither läuft das Gericht für die Gerechten. Wenn das abgeschlossen ist, kommt Jesus und holt sie zu sich, um mit ihnen gemeinsam dann den zweiten Teil, die zweite Phase des Gerichts fortzuführen. Er übergibt ihnen das Gericht. Hier sollen sie mit dabei sein, in der ersten Phase nicht. Warum, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Lesen wir aber erst noch den Rest. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Also genau die, von denen wir eben gelesen haben, in der dritten Engelsbotschaft, dass sie das ewige Feuer erleiden, also für ewig tot sein werden, genau die, die nicht dazu gehören, werden jetzt hier genannt, die werden dafür im Himmel sein, gerettet, lebendig und als Richter eingesetzt. Sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Also bei der Wiederkunft stehen wirklich nur die auf, die zu Christus gehören. Der Rest bleibt im Grab und merkt nichts von dem, was hier geschieht. Die werden erst auferstehen, wenn das Gericht vollends abgeschlossen ist. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht geschehen. Wir sollen ja noch mit dabei sein bei dem Gericht. Erst danach können auch sie auferstehen. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So, und jetzt können wir uns fragen, um was es denn da geht, warum wir denn dort mit einbezogen werden, aber bei der ersten Phase nicht. Wir werden mit Christus regieren, wir werden mit ihm richten. Und wir werden aber auch, das sind drei Rollen, Priester sein. Das hören wir hier, ja, in Vers 6. Sie werden Priester Gottes und Christi sein. Wozu denn bitteschön das? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt, wenn ihr es für euch gelesen habt? Wozu braucht es noch eine Priesterschaft? Wenn unser himmlischer hohe Priester unter uns ist, wenn wir bei ihm sind, was für eine Funktion haben wir denn dann bitteschön noch, wenn es doch sogar kein irdisches Heiligtum, keine Sünde, keinen Heilsplan mehr gibt, der noch aktiv wäre? Es gibt ja keine Rettung, keine Bekehrung mehr. Aber es gibt eben auch das Gericht. Die Aufgabe eines Priesters war ja nicht nur, ein Opfer zu schlachten. Das große Ganze, das dahinter stand, war ja, Menschen und Gott zu versöhnen. Menschen so, sündhafte Menschen vor Gott zu bringen, dass sie für Gott annehmbar sind. Und das passiert hier in dem Gericht. Wenn wir dort richten, und ich hoffe, wir alle werden dort als Richter sitzen, nicht als Angeklagte. Wenn wir richten, werden wir als Priester, es wird unsere Aufgabe sein, dort sitzen und werden gewissermaßen unser Bestes tun, um die, die nicht gerettet sind, die noch tot in ihrem Grabe schlummern, doch noch zu retten. Das ist zumindest die Geisteshaltung, mit der wir herangehen. Im Fortlauf des Kapitels wird klar, Gott hat keine Fehler gemacht. Wir werden keinen mehr gerecht sprechen. Die Sache ist entschieden. Aber wir werden so herangehen, als gäbe es noch Hoffnung. Das bedeutet Gott auf der einen Seite, wir auf der anderen Seite, wir gemeinsam sitzen jetzt dort zu Gericht, brüten über diese Fälle und überlegen, gibt es da etwas, womit wir noch jemanden retten können von denen, die noch nicht gerettet sind. Das Traurige an dem Ganzen ist, dass es kein Happy End gibt. Es wird keiner gefunden werden, der übersehen wurde. Christus hat keine Fehler gemacht in der ersten Phase. Damit komme ich zu der Frage, warum wir dort mit dabei sind, aber nicht in der ersten Phase. In der ersten Phase geht es ja um alle, die gerettet werden. Bei denen, die gerettet werden, gibt es keine Fragen, die beantwortet werden müssen. Wenn wir uns im Himmel wiedersehen, muss ich nicht wissen, was in eurem Leben war, womit ihr es verdient habt, in den Himmel zu kommen. Weil wir alle wissen, keiner von uns hat es verdient, in den Himmel zu kommen. Wir sind alle Sünder. Wir sind dort, weil Jesus für uns gestorben ist. Es gibt keine Frage. Wären wir bei dieser ersten Phase des Gerichts mit dabei, wäre das nur eine Peinlichkeit, eine unnötige Peinlichkeit. Weil wir miterleben würden, wie dort über unser Leben gesprochen wird, dass wir doch zumindest in einigen Teilen bereuen, bedauern, wo es uns peinlich ist, welche Sünden wir begangen haben. Und Jesus möchte uns hier schonen. Er ist als unser Anwalt und zugleich unser Richter dort. Er kümmert sich darum, ohne dass es uns noch einmal begegnet. Was für eine Gnade. Es nicht nur zu vergeben, sondern auch in dieser Art und Weise damit umzugehen, dass wir dem nicht noch mal begegnen müssen. Wir haben es bereut, es ist vorbei für uns. Er kümmert sich darum. Bei der zweiten Phase sieht das anders aus. Da geht es um die Menschen, die nicht gerettet sind. Und da werden, so wie uns das tut, da werden Menschen dabei sein, die uns wichtig waren. Vielleicht der Ehepartner, vielleicht die Eltern, vielleicht die Kinder, Onkels, Tanten, Freunde, Arbeitskollegen. Vielleicht der Prediger, von dem man viel gehalten hat und auf einmal ist er nicht da. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die würden sich zu Anklagen auswachsen, wenn die nicht beantwortet werden würden. Dann würden wir irgendwann vor Gott treten und sagen, warum ist der nicht da gewesen? Er hat doch so ein gutes Leben geführt. Was hast du da verkehrt gemacht? Hättest du dich nicht noch ein bisschen mehr bemühen können? Der hat doch wollen. Und das muss geklärt werden. Wir werden also dort sitzen und werden uns genau anschauen, was gewesen ist im Leben der Menschen, die wir kennen. Und am Ende werden wir zu dem Urteil kommen, dass das, was Jesus entschieden hat, richtig war. Dass er alles getan hat, was er konnte, um diese Menschen zu retten. Dass sie aber kein Interesse an der Erlösung hatten. Sie haben es vielleicht mit den Lippen bekundet und jeder hat es geglaubt. Aber mit ihren Taten haben sie diesen Wunsch verleugnet. Mit ihren Taten haben sie gezeigt, dass sie eigentlich nicht auf Gottes Seite stehen. Das wird dann hier deutlich werden. Wir werden dabei übrigens nicht nur Menschen, sondern auch Engel richten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Schauen wir uns aber erstmal an, was weiter geschieht. Offenbarung 20, Verse 7 bis 9. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. Gog und Magog. Das haben wir nur hier. Und in Hesekiel 38 und 39 ist ein großes Rätsel bis heute, um was es dabei eigentlich geht bei Gog und Magog, weil wir historisch nichts dazu haben. Hesekiel 38 und 39 ist hier die Rede von Fürstentümern oder Königreichen. Aber wir haben archäologisch, historisch nirgends was gefunden bis heute. Und so vermutet man, dass Hesekiel hier, das ist ja kurz vor den Visionen vom neuen Heiligtum, das so auch nie gebaut wurde, das so nie wahr geworden ist, dass es einfach in einem visionären Bereich gehört, der eine geistliche Zukunft beschreibt und keine wirklichen Gegebenheiten, keine Realitäten. Das würde hier passen, denn hier stehen Gog und Magog einfach für die, die gegen Gott kämpfen. In Hesekiel 38 haben wir das auch. Dort wird uns sogar gesagt, dass es um die geht, die am Ende der Zeit gegen Gott auftreten werden. Es scheint einfach eine Vision von dem letzten großen Kampf zu sein. In Hesekiel 38, 39. Und deshalb hier nochmal erwähnt. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Es kommt nicht mehr zum Krieg. Beachte das bitte. Sie versammeln sich, aber sie kämpfen nicht mehr. Vorher fällt das Feuer und verzehrt sie. Beachtet auch diese Wortwahl. Es ist kein Feuer, das sie quält oder dauerhaft quält, es ist ein Feuer, das sie verzehrt. Ein verzehrendes Feuer ist eines, das komplett auslöscht, da bleibt nichts mehr übrig. Im nächsten Vers, in Vers 10, ist dann die Rede von einem Feuer, das von Ewigkeit zu Ewigkeit brennt. Darauf vielleicht ein kleiner Hinweis, damit keiner sagt, ich hätte das unter den Tisch fallen lassen. Ja? In Vers 10, das Feuer, das von Ewigkeit zu Ewigkeit brennt, das kommt ja nicht nur dort vor in der Bibel. Wir haben das auch an anderen Stellen. Wer das gerne für sich mal nachschlagen mag, wir machen es jetzt nicht gemeinsam. Hesekiel 34 zum Beispiel, Verse 8 bis 11. Da haben wir ein ewiges Feuer in Edom. Und wenn das vorbei ist, kommen die Tiere und nehmen Edom in Besitz. Ja, ist es jetzt ewig oder ist es nicht ewig, das Feuer, wenn Tiere darin leben werden? Das Resultat ist ewig. Die Menschen, die da waren, ist alles ausgerottet. Judasbrief, Vers 7. Sodom und Gomorra leiden die Pein des ewigen Feuers. Die Qual des ewigen Feuers. Sodom und Gomorra, zur Zeit von Judas, also Zeit des Neuen Testaments, waren längst ausgelöscht. Und Abraham selbst hat auch miterlebt, dass das Feuer wieder verlöscht da unten. Und bis heute ist da keine neue Stadt entstanden. Es ist nicht mehr da. Die Qual des ewigen Feuers ist das ewige Auslöschen eines Gegenstands, einer Stadt zum Beispiel, eines Landes damals wie Edom oder auch von Personen. Die Folgen sind ewig, nicht die Qual selbst. Nur so kann man Vers 9 und Vers 10 harmonisieren miteinander. Noch ein Tipp, falls ihr das vielleicht auch hier oder da schon euch die Gedanken gequält haben oder ihr habt mit Leuten zu tun, für die das neu ist, dass es keine ewige Höllenqual gibt. In Offenbarung 20 finden wir die besten Beweise dafür. Braucht man gar nicht irgendwo anders hingehen. Offenbarung 20, Vers 6, Vers 9 und Vers 14. Da ist die Rede von dem zweiten Tod, nicht von der ewigen Qual. Man überliest das so leicht. Es ist der zweite Tod, der auf die Gottlosen wartet, nicht das ewige Leben in Qual. Offenbarung 21, Vers 4. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr, denn das Erste ist vergangen. Also das kann nicht funktionieren mit einer ewig brennenden Hölle. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Die Gläubigen werden gerichtet nach ihrem Glauben, die Gottlosen nach ihren Werken. Und da ein einzige Sünde im Leben genügt, um das ewige Leben verwirkt zu haben, werden wir mehr als genügend Beweise finden, dass sie zu Recht den ewigen Tod erleiden werden. Die einzige Rettung wäre gewesen, den Glauben zu ergreifen, damit die Sünden ausgelöscht werden. Wo das nicht geschehen ist, gibt es dann in dem Fall noch keine Hoffnung mehr. 1. Korinther 6 lässt uns wissen, dass es nicht nur um die Menschen geht, sondern auch um die Engel, auch um Satan persönlich. Hier sagt Paulus mehr so beiläufig, eigentlich geht es ihm um was anderes. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wir richten die Angelegenheiten dieses Lebens, wie wir es kennen und sehen, der Menschen, werden aber auch über die Engel richten und über Satan persönlich. Und dieses Gericht wird nicht bei den Taten stehen bleiben. Dieses Gericht wird bis zu den Motiven des Herzens gehen. Auch die Gedanken werden betrachtet. 1. Korinther 4, Vers 5, ja. Die Motive des Herzens werden gerichtet werden. Das wird auch wichtig sein, denn so manche Tat kann nicht interpretiert werden, wenn man nicht weiß, was die Person sich dabei gedacht hat. Manches kann gut oder böse ausgelegt werden. Dieses Gericht wird keine Fehler machen. Deshalb werden die Gedanken, die Motive, die Empfindungen, alles mit einbezogen. Gott kennt das alles, da wird es dann keine Täuschung mehr geben. Und hier haben wir den anderen Vers, von dem ich eben sprach. Vers 6, Vers 9, Vers 14 belegen alle, dass es keine ewig brennende Hölle gibt. Hier heißt es nämlich wieder, der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den Feuersee. Und damit ist Offenbarung ganz klar, Gott wird fair und gerecht richten. Er setzt alles ein, was er kann. Aber letztlich ist es unsere Entscheidung, auf welcher Seite wir stehen und wie das Ganze hier ausgeht. Offenbarung 21 schließt dann folgendermaßen an, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, der erste Himmel, die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist das gleiche Setting, das ist der gleiche Ort. Erst das Feuer auf der Erde, jetzt sieht er das neu, kein Feuer mehr da. Es ist alles gereinigt, es ist verzehrt. Keine Spur der Gottlosigkeit und Sünde mehr. Kein Dämon, kein Satan mehr da. Genau dieser Ort wird Johannes jetzt wunderschön neu geschaffen gezeigt. Da ist kein Raum mehr für eine Hölle. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und damit stellt sich eine Frage und mit der möchte ich euch alle entlassen. Nämlich folgende, das ist das Ende der Weltgeschichte, wie aber wird das Ende deiner persönlichen Geschichte aussehen? Die Dinge, die wir jetzt betrachtet haben, gestern Abend, heute früh und jetzt, die sind ja spannend. Und soweit ich zurückdenken kann, wenn irgendwo diese Themen mal aufkamen in der Gemeinde oder in der Bibelstunde, ich fand das immer spannend. Aber diese Frage, die ich jetzt hier stehen habe, die habe ich mir nicht gleich damit gestellt. Das war interessant, das zu wissen. Bis mir irgendwann klar wurde, Gott lässt uns diese Dinge wissen, damit wir uns genau diese Frage hier stellen. Das Ende der Weltgeschichte sieht so aus, aber auf welcher Seite stehst du dann am Ende? Ich komme auf den Gedanken aus 2. Thessalonicher 2 nochmal zurück, wo wir gesehen haben, es gibt zwei Parteien. Die Liebe zur Wahrheit oder die Lust an der Ungerechtigkeit. Die, die Gottes Gebote halten oder die, die sich von der allgemeinen Gesetzlosigkeit, der Korruption der 10 Gebote anschließen. Die, die das Zeichen Gottes, sein Siegel annehmen, den wahren Sabbat, den Schöpfungssabbat halten und damit Gott als den Schöpfer anbeten, erste Engelsbotschaft. Oder die, die das falsche Zeichen, den falschen Sabbat und damit das Zeichen des Tieres annehmen. So ernst ist die Entscheidung, die muss jeder von uns treffen und ich wünsche mir, wenn wir dann eines Tages erleben, worüber wir hier geredet haben und wir sehen, wer auf welcher Seite steht, dass wir alle, die wir heute hier zusammen sind, auf der Seite des Siegers stehen. Dass keiner von uns sich von der Lust an der Ungerechtigkeit korrumpieren lässt und damit die Liebe zur Wahrheit aus den Augen verliert. Möge Gott euch dabei helfen, euch kräftigen und stärken. Reißt euch selbst auch immer wieder am Riemen, wenn ihr merkt, oder wird es jetzt gerade ein bisschen brenzlig. Ruft euch diese Dinge in Erinnerung und stellt euch diese Frage wieder neu. Wo will ich am Ende stehen? Das hier zu wissen, hilft keinem zur Erlösung. Es hilft nur dann, wenn man diese Frage richtig beantwortet und sich sagt, ich will auf der Seite des Siegers stehen und ich bin bereit, alles dafür einzusetzen. Amen.